So, da sind wir wieder. Und dem Wunsch folgend machen wir jetzt ein paar Wochen lang eher so algorithmische Aspekte von Permutationsgruppen. Das heißt, wir reden jetzt über so Sachen wie Base und Strong Generating Sets. Am Anfang werde ich allgemein ein bisschen was zu Algorithmen sagen, zu Permutationsgruppen. Und dann wird es auch so einen Abschnitt geben zum Thema Suche, also wie man Dinge ausrechnet in Permutationsgruppen, die was damit zu tun haben, dass man was sucht. Und damit sind wir dann schon ganz gut beschäftigt. Ich habe so viele potenzielle Abzweiger, aber die Zeit wird einfach nicht reichen. Also fange ich damit an, ein bisschen zu erzählen, wie wir einsteigen wollen. Und dieses Kapitel, was jetzt Kapitel 7 ist, wenn ich richtig gezählt habe, heißt einfach nur algorithmische Aspekte von Permutationsgruppen. Sollte das dann die Wünsche, die geäußert wurden, abdecken. Wir werden sehen, ob das in der Praxis auch so klappt, wie immer. Und bevor wir mit sowas wie Base und Strong Generating Set anfangen, oder wie ich auf Deutsch wahrscheinlich dann sagen werde, Basis und dazugehöriges starkes Erzeugungssystem, und das wird echt schwierig, das immer so zu sagen, möchte ich kurz was zur Geschichte und so ein bisschen allgemein zu Algorithmen sagen. Ich war überrascht, wie früh das losging, dass Leute mit Computern in Gruppen gerechnet haben. Das erste, was ich gefunden habe dazu, war so um 1960. Da habe ich gesehen, dass in Oberwolfach bei einer dieser Gruppentheorie-Tagungen Joachim Neuhüser vorgetragen hat über Rechnen mit Gruppenelementen in einem Computer. Das war damals eine Zuse 22. Ich stand in Kiel im Rechenzentrum. Das gehörte damals dann zur numerischen Mathematik, wenn ich mich nicht täusche. Und in Deutschland war Joachim Neuhüser auch ein Pionier, was das betrifft. In Großbritannien gab es, jetzt hoffe ich, ich lüge nicht, in Manchester, glaube ich, Mike Newman. Und das waren so die Anfänge, so um 1960 rum. Da konnte man dann also so mit Lochstreifen zum Beispiel oder ähnlichen Apparaturen, konnte man also schon man konnte Code schreiben, damit in einem Computer mit Gruppenelementen gerechnet werden kann. Was da alles schon so ging, das können wir gerne später in Übungen vertiefen, wenn da Interesse besteht. Da fing das also langsam an und die Motivation war einerseits, dass man sich dann gewisse Rechnungen mit der Hand sparen kann, andererseits aber auch vielleicht systematisch nach Beispielen oder Gegenbeispielen suchen zu können für irgendwelche Vermutungen oder so. Und das ist dann so ein Aspekt, wo Abdes sich ganz gut auskennt, in der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppenspieler. Da sollte es auch eine Rolle spielen, dass man irgendwann Computer zur Verfügung hatte und damit wirklich ernsthaft rechnen konnte. Das hat sich schneller entwickelt, als man jetzt im Nachhinein so denkt. Ich bin manchmal selbst auch überrascht, wie früh es gewisse Algorithmen schon gab. Das, worüber wir dann später sprechen, das kommt so aus den späten 60ern und frühen 70ern. Charles Sims ist da ein wichtiger Name, von dem kommen diese ersten Konzepte und ganz viel, was jetzt noch gemacht wird im Computeralgebra-System, basiert immer noch auf diesen ersten Ideen. Interessant ist vielleicht, was man so alles ausrechnen wollen könnte und wie schwierig das ist beim jetzigen Stand der Forschung. Deswegen fange ich damit an und die Liste, die orientiert sich an etwas aus dem Buch von Akash Sarish. Es gibt einige gute Bücher zum Thema Algorithmen für Gruppen, speziell für Permutationsgruppen. Und da habe ich was gefunden, was ich für die Übersicht gar nicht schlecht fand. Was kann man zum Beispiel in polynomieller Weise machen? Also was sind einfache Fragen für einen Computer für Permutationsgruppen? Und nur noch mal kurz, was heißt das eigentlich, polynomielle Laufzeit? Und worüber reden wir? Was ist der Input? Der Input ist eine Untergruppe aus einer symmetrischen Gruppe. Und die ist so gegeben, dass man da ein Erzeugungssystem hat und dass man also quasi eingibt, so hier ist ein Erzeugungssystem, wir geben als großen Rahmen vor, dass das in einer großen symmetrischen Gruppe passiert. Das ist die Eingabe, die das Programm bekommt. Wir haben also Erzeugungssystem, das nenne ich jetzt mal S. Und als Inputlänge für den Algorithmus würde man jetzt die Anzahl der Elemente im erzeugenden System nehmen, multipliziert mit N, denn da brauchen wir irgendwie auch den großen Rahmen, also die große Gruppe, in der alles passiert. Das ist die Inputlänge. Wenn wir also jetzt von polynomialer Laufzeit sprechen, dann meinen wir, dass die Laufzeit sich verhält wie ein Polynom in dieser Größe. Also dass die wächst wie ein Polynom in dieser Größe. Mit dieser Einlage. Und als Notation dafür sieht man häufig diese Groß-O-Notation oder auch Lambda-Notation, sowas habe ich auch gelesen. Das heißt, polynomielle Laufzeit begreift man so, dass es eine Konstante, klein c, gibt, derart, dass die Laufzeit sich verhält wie Mächtigkeit des erzeugenden Systems mal n hoch diese Konstante c. So wächst die Laufzeit. Nur das zur Einordnung, was hier gemeint ist. Und in diese Kategorie, also die Kategorie einfach, geht schnell, wächst unspektakulär, fällt sowas wie Bahnen ausrechnen. Damit ist also gemeint, ich habe diese Gruppe gegeben mit diesem Erzeugungssystem, gebe einen Punkt ein und will wissen, was die Bahn unter der Gruppe ist, zum Beispiel. Sowas kann man leicht ausrechnen. Was man auch leicht ausrechnen kann, ist, ob Elemente aus der großen symmetrischen Gruppe, in der alles passiert, in dieser Untergruppe gehen. Also so Enthaltenseinstests, die sind auch einfach. In G, bezogen auf die große Gruppe Sym N. Die Ordnung von Elementen und von Untergruppen kann auch leicht ausgerechnet werden. Was noch? Ja, jetzt wird es langsam interessant. Wenn wir Objekte stabilisieren wollen, dann ist ein Riesenunterschied, ob wir nur einen einzelnen Punkt stabilisieren oder zum Beispiel eine Liste von Punkten oder so, oder ob wir Teilmengen stabilisieren wollen oder Mengen von Listen oder Mengen von Teilmengen oder Mengen von Graphen, auf denen diese Gruppe wirkt oder irgend so ein Zeug. Man kann sich jetzt haufenweise kombinatorische Objekte vorstellen, auf denen so eine Permutationsgruppe in natürlicher Weise wirkt. Und typischerweise sind das so Sachen wie Listen, Teilmengen, Mengen von Teilmengen, Graphen, bei denen die Punkte zum Beispiel einfach die Elemente 1 bis n sind, oder Partitionen von 1 bis n, lauter solche Sachen. Darauf haben wir immer natürliche Wirkung. Das wird häufig in Algorithmen benutzt. Und deswegen kommt auch sehr früh diese Fragestellung auf, ja, wie kann man Stabilisatoren von Objekten ausrechnen? Okay, das erste ist dann so ein einzelner Punkt, klar, Punktstabilisator. Aber vielleicht auch Stabilisator einer dreielementigen Menge oder einer Liste von so ein paar Punkten. Das kommt also ziemlich früh. Und einzelne Objekte zu stabilisieren ist einfach. Deswegen haben wir hier sowas wie einen Stabilisator von Punkten, Listen oder so, oder von vielleicht auch von einer Partition oder so. Also immer dann, wenn man so ein Objekt hat, dann geht es noch ganz gut. Bei Teilmengen, die Elementweise zu fixieren, ist auch wieder einfach. Da hat man halt Durchschnitte von solchen Punktstabilisatoren. Und Durchschnitte sind zwar allgemein schwieriger, aber Durchschnitte gewisser Untergruppen sind dann wieder okay. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so stehen. Ein bisschen vorsichtig. Tests auf Nilpotenz oder Auflösbarkeit oder so sind auch verhältnismäßig einfach. Also sowas wie so Subnormalreihen mit gewissen Eigenschaften zu finden, ist nicht besonders schwierig. Ganz gut so Sachen ausrechnen wie das Zentrum einer Gruppe, man kann Sylow-Untergruppen relativ leicht finden, inklusive kollidierende Elemente, wenn man zwei hat. Normalisatoren von Sylow-Untergruppen sind interessanterweise auch in dieser Kategorie einfach. Das hat mich überrascht. Und auch noch ein paar andere Untergruppen sind relativ leicht zu berechnen. Was fällt mir noch ein? Zentralisator von Untergruppen in der ganzen großen Gruppe SymN. Das ist auch was, was irgendwie ganz gut geht. Das heißt, da gibt es jetzt noch so ein paar, ich sag mal, spezielle Untergruppen, die auch noch relativ leicht zu finden sind. Sülow-Zeug, ich schreibe mal Sülow-Zeug, einfach weil um Sülow-Gruppen rum einige Dinge ziemlich leicht auszurechnen sind. Und um Sülow. Das war die Kategorie geht einfach. Kann sein, dass es sich dann trotzdem noch lohnt, genauer hinzugucken, wie die Laufzeit sich entwickelt und ob man da nicht noch optimieren sollte, einfach weil man sich ja vorstellen kann, dass bei komplexeren Algorithmen sowas ständig vorkommt als Baustein. Das heißt, es summiert sich, wenn man da eine zwar polynomielle, aber irgendwie doch schlechte Laufzeit hat. Das ist einer der Gründe, warum es sich immer noch lohnt, da weiter dran zu arbeiten. So, jetzt kommt die Kategorie schwieriger, aber noch nicht richtig schlimm. Ja, da haben wir jetzt sowas wie Stabilisator von Mengen. Und das wird, wie man sich vorstellen kann, umso interessanter, je größer die Mengen sind. Wenn ich also von einem Punktstabilisator übergehe zum Stabilisator einer Menge mit, ich sage mal, 2-3 Punkten, dann ist das alles noch ganz gut handhabbar. Aber je größer das wird, desto schwieriger wird das Problem. Dann allgemeine Zentralisatoren auszurechnen, ist auch schwierig. Das ist in dieser Kategorie schwieriger, aber noch nicht ganz schlimm. Wohingegen ja der Zentralisator in der symmetrischen Gruppe okay macht. Schreibe ich hier mit normalen Zentralisatoren. Und damit streifen wir jetzt ein Thema, jetzt ist der richtige Moment, das einmal zu streifen. Wenn ich doch weiß, dass es einfach ist, Zentralisatoren in der großen symmetrischen Gruppe auszurechnen, ich interessiere mich jetzt aber für den Zentralisator in irgendeiner Untergruppe, dann könnte ich doch einfach sagen, naja, ich rechne halt den etwas zu großen Zentralisator aus, das geht schnell, und dann schneide ich den einfach mit der Untergruppe, die ich habe, und dann kriege ich das, was ich haben wollte. Das wäre doch eigentlich ein ganz guter Trick, so um darum zu kommen, dass dieses Problem schwieriger ist, allgemein Zentralisatoren auszurechnen. Durchschnitt von Untergruppen ist leider auch in dieser etwas schwierigeren Kategorie. Und mich hat überrascht, wie schwierig Durchschnitt von Untergruppen ist. Und dass es da tatsächlich noch so Verbesserungsmöglichkeiten gab, die da so rumlagen, die irgendwie jahrelang niemand gesehen hatte. Durchschnitt von Untergruppen. Wie wir sehen werden vielleicht, je nachdem wie lange ich da gleich rumquatsche, Durchschnitte von Untergruppen sind ganz häufig das, worauf man andere Probleme zurückführen kann. Deswegen lohnt es sich total, da Gehirnschmalz zu investieren. Okay, was habe ich hier noch an dieser Kategorie stehen? Ah ja, genau. Ein super interessantes und relevantes Thema sind Konjugationsfragen oder liegt das in derselben Bahn, Fragen. Und da gibt es verschiedene Perspektiven. Perspektive 1, ich habe kombinatorische Objekte, die Gruppe wirkt da drauf, ich habe zwei Leute, ich will einfach nur wissen, sind die in der gleichen Bahn. So, Frage 1. Frage 2. Ich möchte nicht nur wissen, ob die in der gleichen Bahn sind, sondern wenn sie da drin sind, dann möchte ich auch ein Element haben, das das eine aus das andere abbildet. Das ist ein bisschen mehr. Und wo überall braucht man das? Naja, je nachdem, was für Fragen man so stellt. Manchmal stellt man ja auch so Fragen wie, sind diese beiden Graphen isomorph? Oder komme ich von dieser Partition zu dieser Partition mit einem Element aus irgendeiner Untergruppe von einer großen symmetrischen Gruppe? Das kommt in so vielen verschiedenen Verkleidungen daher, dieses Konjugationszeug oder dieses zur gleichen Bahn gehören Zeug, dass auch das eine Frage ist, mit der es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Und es ist eine Frage, zu der es auch schon einiges gibt. Also schon viele gute Algorithmen, viele gute Heuristiken. Aber im Allgemeinen ist es ein schwierigeres Problem als das, was wir jetzt so am Anfang besprochen haben. Also Konjugation und Bahnenzugehörigkeit im weitesten Sinne. Und es ist halt nicht dasselbe, wie einfach die Bahn auszurechnen. Klar, man kann die Bahn ausrechnen und dann irgendwie nachgucken, aber das will man natürlich nicht. Konjugationstests. ich schreibe eine gleiche Bahn oder nicht. Und das kommt in so vielen verschiedenen Facetten daher. Das geht los mit Gruppenelementen. Sind die konjugiert, sind die nicht konjugiert? Also einfach sowas wie, ja, bei den konjugierten Klassen ausrechnen. Die konjugierten Klassen auszurechnen ist nicht das Problem. Aber wenn ich jetzt eine große Gruppe habe und irgendwie zwei random Elemente mir da rausgreife und einfach nur nachgucken will, sind die konjugiert, dann wird das ganz schnell unangenehm. Das gleiche bei Untergruppen. So, und dann kann man das eben fortsetzen auf kombinatorische Objekte, die einen interessieren, warum auch immer, und bei denen man gucken möchte, sind die in der gleichen Bahn. Warum möchte man sowas vielleicht manchmal wissen? Oder welche andere Frage hängt damit zusammen? Und ich glaube, die werfe ich jetzt einfach mal spontan hier mit rein. Kanonische Bilder. Da werden wir wahrscheinlich dann ganz am Ende drüber reden, weil das nämlich was ist, woran wir jetzt gerade arbeiten. Das Paper ist quasi seit ein paar Wochen kurz vor der Einreichung, weil es gerade noch Leute lesen. Was hat es mit kanonischen Bildern auf sich? Na, die Idee bei kanonischen Bildern ist, diese Fragen, die da drüber stehen, Konjugationstest und sowas, auf eine intelligente Weise zu beantworten. Stellen wir uns Folgendes vor. Wir haben eine riesige, riesige Gruppe G. Und jetzt wollen wir da drin, einfach weil wir haufenweise Fragen über diese Gruppe haben, wollen wir in der Lage sein, sehr, sehr schnell entscheiden zu können, ob Dinge in der gleichen Bahn liegen oder nicht. So, wir wollen halt nicht jedes Mal fragen. Wir wollen auch speziell nicht alle Bahnen von allem immer ausrechnen und dann irgendwie da durchsuchen oder so. Nein, wir wollen intelligent, super schnell entscheiden können, ob Sachen in der gleichen G-Bahn sind, also zum Beispiel in der gleichen konjugierten Klasse, oder ob das konjugierte Untergruppen sind oder sonst irgendwie. Man denkt dann immer so an, also ich denke dann immer an kombinatorische Objekte, wie zum Beispiel Graphen oder Partitionen. Und das will man super schnell machen. Wie kann man ein für alle Mal eine Infrastruktur erstellen, die einem das erlaubt? Einmal und für immer. Ja? Man rechnet diese ganzen Bahnen einmal aus und entscheidet sich für ein Element, das ab jetzt für immer kanonisch diese Bahn repräsentieren soll. So, wie könnte man das zum Beispiel machen? Na, eine Möglichkeit ist, dass man das, worauf man da wirkt, irgendwie anordnet und dann sagt, man nimmt immer das Kleinste. Dann kommt man bei sogenannten minimalen Bildern raus. Dazu haben wir auch was gemacht und auch schon andere Leute vor uns. Das haben wir ganz gut verstanden, wie es geht. Und da braucht man aber dann immer so eine Anordnung. Und es könnte sein, dass man sich am Anfang mal für eine Anordnung entscheidet, bei der man am Ende merkt, dass die blöd ist. Und dass die ganzen Rechnungen viel besser funktioniert hätten, wenn man sich für eine andere Anordnung der Objekte entschieden hätte. Zum Beispiel, wir haben in einem unserer Papers da so Beispiele, wo wir mit natürlichen Zahlen arbeiten und dann gibt es halt die natürliche Anordnung. Und wenn man die nimmt, ist es extrem dämlich. Aber wenn man eine etwas andere Anordnung nimmt, dann gehen sofort die ganzen Rechnungen super schnell. Es könnte ja sein, dass es wichtig ist. Und dass man sich wirklich am Anfang einmal entscheidet für eine lange Zeit, für ein großes Paket von Rechnungen, die man da macht, und dass sich das wirklich, wirklich lohnt, da einmal zu überlegen. Deswegen ist minimal mit Vorsicht zu genießen, minimal bezüglich welcher Anordnung. Der Vorteil ist, wenn man die Anordnung fixiert, kommt immer auf jedem Rechner der Welt dasselbe raus. Das ist gut. Viele Leute finden das gut. Ja, aber vielleicht kann man es ja anders machen. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, anders, noch intelligenter, diese kanonischen Repräsentanten auszuwählen. Und da könnte eine Möglichkeit sein, dass man die Anordnung unterwegs intelligent verändert. Zum Beispiel. Und wie genau wird das dann implementiert? Das ist ein hochspannendes Thema. Aber der Vorteil ist, wenn man das einmal hat, wenn man sich einmal für diese kanonischen Bilder entschieden hat, dann hat man danach alle Antworten für immer. Denn wenn ich dann wissen will, ob Elemente zum Beispiel zueinander konjugiert sind in der Gruppe, dann gucke ich einfach, ich brauche also dann diesen kanonischen Repräsentanten und gucke einfach bei beiden, komme ich da hin? Haben die den gleichen kanonischen Repräsentanten? Wenn ja, ja, wenn nicht, nicht. Und dann weiß ich also für immer ganz schnell Bescheid. Das gilt für alle kombinatorischen Objekte. Deswegen ist es ein total mächtiges Werkzeug. Bei allen Fragen aus der Kategorie liegen Sachen in der gleichen Bahn oder nicht. Und das wiederum können wichtige Fragen sein, weil man in vielen Algorithmen gewisse Rechnungen dann eben nur einmal machen muss. Und nicht ganz oft. Man macht die Rechnung dann eben einmal für so einen kanonischen Repräsentanten, dann weiß man Bescheid. Und wenn man dann irgendwo unterwegs irgendwo reinläuft und sich fragt, habe ich das vielleicht schon mal gesehen? Habe ich die Rechnung schon gemacht? dann gucke ich eben einmal nach, bin ich in der gleichen Bahn wie das, wofür ich schon alles weiß, und dann muss ich eventuell gar nicht weiter rechnen. Also ein wirklich mächtiges Konzept, um zum Beispiel Suchen abzukürzen und alles mögliche andere zu tun. Deswegen erwähne ich das hier. Das liegt in dieser schwieriger Kategorie. Und dann gibt es den Endgegner Normalisator. Normalisator ausrechnen im Allgemeinen, nicht für spezielle Untergruppen, bei manchen geht es ganz gut. Aber Normalisator im Allgemeinen ausrechnen ist einfach der Endgegner. Und da ist, also es gibt ganz gute Algorithmen, es gibt Sachen, bei denen ich leider den Code nicht kenne, weil das nicht frei ist, die erstaunlich gut funktionieren. Wir verstehen nicht so richtig, warum. Dann gibt es haufenweise Sonderfälle, bei denen es gut funktioniert und wir wissen auch, warum. Und man kann da jetzt so durch zwei verschiedene Brillen drauf gucken, würde ich sagen. Und das höre ich auch aus der Community, dass da wirklich unterschiedlich drauf geguckt wird. Das eine ist, ganz allgemein Laufzeitanalysen zu machen und dann immer zu gucken, ja, was ist quasi der schlimmste Fall, was kann schlimmstenfalls passieren. Und schlimmstenfalls ist es einfach immer so schlimm, wie es geht. Deswegen gibt es auch andere Teile der Community, die Frage anders stellen, nämlich, was erwarten wir im Durchschnitt, wie schlimm es ist? Was erwarten wir in der Praxis? Was erwarten wir für die Gruppen, denen wir eigentlich dann am häufigsten über den Weg laufen? Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren sich immer mehr Leute mit so Average Runtime beschäftigt haben. Das heißt, die haben dann geguckt, was für typische Fragestellung haben wir denn, wo wir Normalisatoren ausrechnen wollen? In was für Untergruppen laufen wir da im Durchschnitt rein, einfach weil die besonders häufig vorkommen? Und wie können wir für diese speziellen Untergruppen die Laufzeit verbessern und da Methoden entwickeln? Und das empfinde ich als sehr spannend und sehr fruchtbar. Da passiert einiges und dabei lasse ich es auch. Aber ja, ist einfach toll. Normalisator ist der Endgegner. So, dann haben wir jetzt einen Überblick. Und dann können wir jetzt mal gucken, was es denn so an Theorie gibt und an Werkzeugen, um sich anzunähern, um solche Sachen dann wirklich zu berechnen. Was habe ich hier noch stehen? Moment, hier sind noch Notizen. Ich muss kurz gucken, ob ich die alle erwähnt habe. Genau, bla bla bla, Standardmethoden, Verfeinerungen. Ja. Und dann gibt es bei allem, was irgendwie mit Suchen zu tun hat, so wiederkehrende Elemente, also, und da komme ich dann später noch genauer drauf, deswegen reiße ich das hier nur an. Die wiederkehrenden Elemente sind, wir brauchen eine Infrastruktur, entlang derer wir suchen, und wir brauchen Methoden, um die Suche abzukürzen, da es geht. Das sind die wiederkehrenden Themen. Und eine Infrastruktur, und die erste, die ich so kenne, die sich dann durchgesetzt hat, die sehr viel benutzt wurde und immer noch wird, ist die mit einer Basis und einem starken Erzeugungssystem. Zurückgehend auf Charles Sims. Da steigen wir jetzt ein. Und unsere Generalvoraussetzung ist immer noch das, was ich da drüben schon mal angeschrieben habe. Das möchte ich jetzt gerne behalten. Wir haben eine Untergruppe der Sym n, n ist eine natürliche Zahl. Und dann möchte ich vielleicht noch mit dazu nehmen, dass Omega die Menge 1 bis n ist, einfach damit ich dann immer irgendwas aus Omega hernehme. So, das möchte ich gerne behalten. Ich möchte jetzt noch nicht fixieren, wie irgendwelche Erzeugungssysteme heißen oder so, sondern ich möchte nur das hier im Kästchen, das möchte ich jetzt gerne als Generalvoraussetzung fixieren. Und möchte jetzt definieren, was eine Basis ist nach Sims. Wir haben eine natürliche Zahl n. Und ein Tupel von Elementen aus Omega, Beta 1 bis Beta m. Und das heißt jetzt groß b. Der gleichzeitige Stabilisator all dieser Punkte, und den notiere ich jetzt so, dass ich die Punkte unten mit Komma getrennt dran schreibe an G. Das heißt, ich fange an mit G Beta 1, das ist der Punktstabilisator, den wir kennen von Beta 1 in der üblichen Notation. Und jetzt stabilisiere ich einfach weiter. Wetterzeit und so weiter bis Wetterende. Ich möchte dieses ganze Tupel stabilisieren. Und der Stabilisator soll 1 sein. Die Anzahl der Elemente im Tupel nennt man die Länge der Basis. Basen unterschiedlicher Länge geben. Insbesondere steht hier nicht, dass man nicht noch mehr Punkte einfach dazu nehmen darf. Wenn der Stabilisator einmal 1 ist, dann wird dann nachher 1 bleiben. So, das heißt, es kann durchaus Basen verschiedener Länge geben und auch verschieden sinnvolle Basen für verschiedene Zwecke. Dazu später mehr. Aber so haben wir jetzt erstmal eine Basis. Wenn wir dann eine haben, dann können wir eine sogenannte dazugehörige Stabilisatorkette basteln. Und das sieht folgendermaßen aus. Für alle I aus 1 bis Ne, aus 2 bis M plus 1, 2 bis M plus 1. Oh, und jetzt, ich glaube, die Notation halte ich tatsächlich durch. Und das ist eine, die ich in einer meiner literarischen Quellen gefunden habe. Die fand ich gar nicht schlecht. Die nehme ich jetzt. Das ist die mit den eckigen Klammern. G oben in eckigen Klammern I. Das hatten wir auch noch nicht, das heißt nicht schon irgendwas anderes, soweit ich weiß. Das ist jetzt definiert als der Stabilisator der Basispunkte Beta 1 bis Beta I minus 1. Das heißt, wir haben jetzt eine abkürzende Notation dafür, dass wir das erste Stückchen der Basis stabilisieren. So. Und ich muss jedes Mal hingucken, weil nämlich das I, was oben steht, einer mehr ist als der Index vom letzten Basispunkt, der fixiert wird. Okay. Dann brauchen wir noch, hier, das ist jetzt sinnvoll, G oben M plus 1 heißt, wir fixieren alle Basispunkte, das heißt, das wird 1 sein, wenn wir mit einer Basis anfangen. Und dann ist jetzt noch die Frage, was ist G oben 1? Das ist jetzt noch nicht definiert. Und das soll einfach die ursprüngliche G sein. Dann haben wir jetzt eine Kette von ineinander liegenden Gruppen. Und die heißt Stabilisatorkette bezogen auf die Basis B. Denn mit der haben wir angefangen, daher kommen ja diese Betas und daher kommen also auch diese Gruppen. Dann heißt, wo fange ich an? Ich fange an mit 1, das ist das gleiche wie G oben M plus 1. Das habe ich gerade schon erklärt. Wenn ich alle Basispunkte stabilisiere, dann liege ich insbesondere im Stabilisator der ersten Basispunkte bis zum vorletzten. Das ist also dann G, O, M und so weiter. Jetzt stabilisiere ich einfach immer einen Punkt weniger aus meiner Basis, bis ich am Ende bei G oben 2 angekommen bin. G oben 2 ist der Punktstabilisator G Beta 1. Und das liegt in G oben 1, das ist gleiches wie G. Das heißt, da klettern wir jetzt so hoch, stabilisieren immer einen Basispunkt weniger und da steht jetzt immer kleiner gleich und nicht echt kleiner, weil es ja sein könnte, dass wir unterwegs mal die Gruppe nicht verändern, obwohl wir einen Basispunkt mehr oder weniger fixieren. Das kann ja alles passieren, wie wir sehen werden. Gut, das ist jetzt die, dann heißt das die zu B gehörige Stabilisatorkette. Jetzt kürze ich das dann immer irgendwie an. Also B ist dann unsere Basis, B Stab oder so ist dann die B-Stabilisatorkette. Mal gucken, wie oft wir das brauchen. Die Notation, die werde ich standardmäßig so behalten. Und jetzt können wir Fälle unterscheiden, je nachdem, ob man hier halt immer wirklich einen echten Schritt geht, also wirklich eine echte Untergruppe bekommt, wenn man einen weiteren Basispunkt fixiert oder eben nicht. Und dementsprechend nennt man die Basis dann eben redundant oder nicht redundant. Die Basis heißt redundant, wenn man da irgendwo unterwegs auch was hätte weglassen können, sprich der neue Punktstabilisator wird gar nicht kleiner. Und sie heißt nicht redundant oder reduzierend, so werde ich das jetzt nennen, wenn in der Stabilisatorkette alle Inklusionen echt sind. Man also wirklich jedes Mal kleiner wird, wenn man mehr Punkte fixiert. Wörter. Starkes Erzeugungssystem kommt später, aber jetzt haben wir schon mal Basis kennengelernt, statt Saatkette. Und interessante Fragen sind jetzt sowas wie, gibt es das immer, wie lang sind die, kann man bei reduzierten Basen das über die Länge sagen, ob die zum Beispiel alle gleich lang sind, wie lang müssen die mindestens sein oder so, bla, oder so Zeug. Kann man sich alles fragen, ist auch alles theoretisch interessant, aber eben auch praktisch. Denn man kann sich jetzt ja vorstellen, je nachdem, was für Probleme man jetzt lösen möchte, und wir werden gleich sehen, warum das algorithmisch interessant ist, je nachdem, was für Probleme man lösen möchte, könnte es ja sein, dass dann verschiedene Basen mit verschiedenen Eigenschaften dafür unterschiedlich gut geeignet sind. Erstmal ist also noch nicht klar, was daran wie für welche Fragestellung interessant ist und ja, also inwiefern es sich jetzt lohnt, nach verschiedenen Eigenschaften von Basen zu gucken. Ich wisch mal ein bisschen, ich wisch mal dieses ganze Schwierigkeitszeug weg. Total spannend ist das, was sich jetzt die letzten Jahre so zeigt, jetzt wo wir bei manchen dieser mittelschwierigen Algorithmen besser geworden sind und da einfach neue Ideen hatten. Jetzt merkt man nämlich manchmal, dass wir dann so super Laufzeiten kriegen. Und wenn wir dann gucken, wo verbringen die Algorithmen ihre Zeit, dann merken wir, das ist ganz am Anfang. Basis, Stabilisatorkette, starkes Erzeugungssystem, da wo die Infrastruktur aufgesetzt wird, verbringen die Algorithmen dann plötzlich ihre Zeit. Und das hat dazu geführt, dass man sich jetzt eben auch wieder verstärkt mit diesen Sachen beschäftigt und guckt, ja, können wir da eigentlich noch was machen? So, können wir beim Wählen von Basen, beim Ausrechnen dieser Stabilisatorketten, können wir da algorithmisch noch was besser machen? Können wir da noch intelligenter sein? Denn das scheint für viele Fragestellungen der neue Flaschenhals zu sein. Beispiel, ich glaube, wir sind bei 7.1. Ich glaube, wir hatten noch keine Nummern bisher. Und wir fangen mal mit einem Babybeispiel an, und zwar mit g gleich Sym 4. Und ich suche jetzt eine Basis für diese Gruppe. Ich suche jetzt also so Pünktchen aus der Menge 1 bis 4, derart, dass wenn ich die alle stabilisiere, ich bei der trivialen Untergruppe lande. Nein. Und da kann ich zum Beispiel das Tupel 1, 2, 3 nehmen, denn in dem Moment, wo ich 3 Punkte fixiere, muss ich den vierten aufzählen. Und mit dem gleichen Argument kann man jede Liste mit 3 verschiedenen Punkten nehmen. Zugehörige Stabilisatorkette aussehen. Naja, ist jetzt ganz langweilig. Da fangen wir an mit der 1, also mit dem Stabilisator von allem. Dann haben wir den Stabilisator, 3 Punkte zu fixieren heißt ja, man fixiert alles. Das heißt, die nächste interessante Möglichkeit ist, dass man nur 2 Punkte fixiert. Dann habe ich also hier den Stabilisator von 1 und 2. Ups, so, enthalten in. Und das ist jetzt ein echtes Enthaltensein, denn ich kann ja 1 und 2 fixieren und 3 und 4 vertauschen. Dann habe ich als nächstes den Stabilisator von 1, das ist mein erster Basispunkt. Da habe ich dann also die auf 2, 3 und 4 wirkende Sym 3. Und dann habe ich B. So sieht die Stabilisatorkette aus. Und das ist auch eine reduzierte Basis. All diese Inklusionen hier, so wie das da steht, die sind jetzt wirklich echt. Wohingegen ich natürlich die Basis künstlich größer machen kann. Ich kann einfach die Fee jetzt noch dranhängen. Dann tut sich am Ende nichts mehr, dann wird die Basis redundant. So, wie sieht es mit Alt 4 aus? Was könnte ich da als Basis nehmen?
Da reichen nur 2.
Da reichen anderen zwei? Okay, wir gucken mal. Irgendwelche?
Ja.
Ja? Okay, dann nehmen wir uns mal drei. Und überlegen mal. Wenn ich in der Alt 4 bin und 2 und 3 fixiere, dann habe ich ja nur noch 2 Punkte zur Auswahl. Und die könnte ich jetzt höchstens noch vertauschen. Aber wenn ich das mache, bin ich eine Transposition. Und dann liege ich in der Alt 4. Also passt das. Und dann kann man mir die Stabilisatorkette hinschreiben und so weiter.
Gut.
Sehr schön.
Dann habe ich hier noch eine... Oh ja.
Ah, genau. Haha. Es wird später... Ich wollte es in den Übungen einbauen, das werde ich wahrscheinlich machen. Ich bastle gerade eine große letzte Übungsserie. Und da muss ich nur dran denken, das da auch mit einzubauen. Ich hatte nämlich so eine Idee für ein etwas größeres, praktisches Beispiel, das wir mitnehmen könnten. Und dann könnte man ja auch anfangen mit, wie sieht die Gruppe eigentlich aus und Basis- und Stabilisatorkette und so. Das möchte ich aber in die Übung schieben. Das möchte ich nicht jetzt machen, sondern jetzt möchte ich noch folgende Gruppen angucken. Was habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, also ein 5-Zyklus. Und 7, 8, 9. Jetzt wollen wir so ein 9 meinetwegen. So. Wie können wir da eine Basis finden?
Zyklus, wo man da einen Punkt fixiert, dann fixiert man ja schon alles. Also alles, also
genau.
Jedes Element dieser groben Macht irgendwie 50 plus.
Du denkst jetzt quasi rückwärts von den Grundstabilisatoren her. Genau, die Idee ist gar nicht schlecht. Der Stabilisator von 1 zum Beispiel in dieser Gruppe stabilisiert sofort auch 2, 3, 4, 5. Das heißt, dass dann ein Punkt, der in einem solchen langen Zyklus vorkommt, ein gut geeigneter Basispunkt ist, weil der einem sofort ganz viel fixiert. Genau, gute Idee. Man könnte also jetzt sagen, man nimmt sich einen Punkt aus diesem ersten 5-Zyklus. Ja, und dann? Da bin ich noch nicht fertig. Also ich habe keine Basis mit einem Element. Wir können uns auch mal überlegen, wie das aussieht, wie die Gruppe aussieht, wo eine Basis ein Element hat. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch was, denn der Stabilisator von 1 in dieser Gruppe ist noch nicht trivial.
Und das gleiche dann noch mit dem zweiten Zyklus.
Genau. Und dann gucken wir einmal nach, ob das vielleicht schon reicht. Da läuft ja irgendwie noch die Zahl 6 rum. Müssen wir die noch irgendwie verarzten?
Alles fixiert 6.
Genau. Diese ganze Gruppe lebt sowieso schon im Stabilisator von 6. Das heißt, 6 mit in die Basis zu nehmen, liefert keine neuen Informationen. Insofern könnten wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht mit 1 und 7 schon fertig sind. Und dann hätten wir jetzt gleichzeitig schon so ein paar Ideen gesammelt, wie man Basen geschickt kurz wählen kann, wenn man ein bisschen was über die Gruppe weiß. Also gucken wir, wie sieht die Stabilisatorkette aus? Wir fangen an mit dem Stabilisator von allem. Einmal nachgucken, ob wirklich der Stabilisator in G von diesen beiden Punkten 1 ist. Wenn ich 1 fixiere, dann kann ich schon mal nichts haben, was mit diesem Zyklus irgendwie zu tun hat. Das heißt, der Stabilisator von 1 in G ist nur noch das Erzeugnis von 7, 8, 9. Wenn ich jetzt also auch noch 7 fixiere, dann bin ich die Identität. Das heißt, da haben wir den Stabilisator von 1 und 7. Der ist jetzt echt enthalten, wie wir gerade gesehen haben, im Stabilisator von 1. Denn der Stabilisator von 1, ich schreibe es einmal wirklich explizit hin, ist das Erzeugnis von 7, 8, 9. Und das ist wiederum eine echte Untergruppe von der großen Gruppe G. Okay, da ist jetzt schon mal ein bisschen was Interessantes passiert. Und wer möchte eine Vermutung aufstellen darüber, wie Gruppen aussehen mit einelementigen Basen? Also für die es einelementige Basen gibt.
Zyklisch?
Genau, würde ich auch sagen, nach dem, was wir gerade gelernt haben. Denn wenn ich eine einelementige Basis habe, dann heißt es ja, in dem Moment, wo ich diesen einen Punkt fixiere, muss ich sofort alles fixieren. Genau. Okay. Ich schaue mal, ob ich noch
mehr Beispiele hatte, an denen man noch irgendwas anderes lernen sollte. Nee, genau. Den Rest habe ich in die Übung geschoben.
Dann können wir jetzt
ein erstes kleines Lemma beweisen und mal so ein bisschen einschätzen, größenmäßig, was da mit den Basislängen so los ist. Das ist Lemma 7.2. Wir sehen, dass man da ganz elementar schon was machen kann. Sei B eine reduzierte Basis für B der Länge M. Dann haben wir folgende Abschätzung. 2 hoch M ist kleiner gleich Gruppenordnung ist kleiner gleich N hoch M. Zugehörig zu dieser Basis, die jetzt noch keinen Namen hat, aber die heißt auch immer Beta gleich Beta 1, Entschuldigung, B gleich. Ah, vielleicht ist es auch ein großes griechisches Beta, ich muss nachgucken, dann wäre Beta gar nicht schlimm, wenn ich das hier aus Versehen sage. Beta 1 ist Beta M. Und wir gucken uns die Stabilisatorkette an und benutzen die, um dann ganz oft Lagrange draufzuwerfen. Diese Idee haben wir schon mal verwendet, und zwar in einem der Resultate in Kapitel, ich glaube, 4. Wir haben es schon mal benutzt. Ich schreibe nämlich jetzt die Ordnung von B als Ordnung des ersten Punktstabilisators in der Kette mal Index. Das heißt, ich schreibe das als G Beta 1, also Ordnung davon, mal Index. Und dann mache ich so weiter. Hier ist nur die Idee, ich schreibe das gleich ordentlich. Dann mache ich so weiter, indem ich jetzt die Ordnung von G Beta 1 nehme und da Lagrange anwende und dann sage, na gut, das ist die Ordnung eines Zweipunktstabilisators, Beta 1, Beta 2, mal Index, bla bla bla. Und am Ende habe ich dann da immer lauter Indizes stehen. Das heißt, dann lande ich bei G Beta 1 und so weiter. Ganz am Ende habe ich dann den Stabilisator der ersten M-1 Basispunkte da stehen. Also G oben in Klammern M. Und den Index berechne ich bezüglich der Untergruppe, die alle Basispunkte fixiert. Das ist aber die Identität, sodass ich dann da am Ende die Ordnung von G oben M stehen habe. Und auf die Art und Weise kann ich die Gruppenordnung so als Produkt schreiben. Notation. G oben 2 ist der Stabilisator von Beta 1. Dann mache ich weiter mit dem Index von G oben 3 in G oben 2. Das ist dann also der Index des Zweipunktstabilisators und Einpunktstabilisators und so weiter. Und ich habe gerade erklärt, warum dann ganz am Ende nur die Ordnung von M-1 Punktstabilisator übrig bleibt. Und jetzt gucken wir uns die Größe dieser Faktoren an. Achso, und wie viele sind das? Wir können ja mal zählen.
1, 2 und so weiter, bis wohin laufe ich? Ich laufe bis G oben M. Ich glaube, es sind M-1 Faktoren, aber auf jeden Fall höchstens M. Na, die Basis ist doch nach Voraussetzung reduziert. Wir sind also in der Stabilisatorkette in jedem Schritt echt kleiner geworden. Und das bedeutet, dass die Indizes, die wir da sehen, immer mindestens 2 sind. Denn 1 würde bedeuten, die Untergruppe bleibt gleich. So muss der Index mindestens 2 sein. Diese Faktoren sind mindestens 2. Also habe ich da jetzt so eine Abschätzung 2 hoch m kleiner Gleichgruppenordnung. Das ist der erste Teil. Und dann gucke ich auf die andere Seite. Jetzt haben wir ja abgeschätzt, also wir haben G als Produkt geschrieben und haben bei den Faktoren immer geguckt, wie groß die mindestens sind. Jetzt die andere Frage, wie groß können die denn höchstens sein? Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Auch da wieder erst eine kleine Skizze. Ich schnappe mal den ersten Faktor hier vorne, also den Index von G um 2 in G. Das ist ja der Index des Stabilisators von Metall 1, also der Index eines Punktstabilisators. Bahnlänge der Stabilisatorindex sagt, das ist die Länge der Bahn von Beta 1 unter G. Wie lang kann die höchstens sein? Ja, im schlimmsten Fall, und das ist jetzt wirklich richtig grob, denn in Wirklichkeit fixieren wir ja schon was, aber stimmt gar nicht. Wenn ich ganz G darauf werfe, dann könnte ich jetzt nochmal alles bekommen. Die Gruppe könnte transitiv sein. Das heißt, hier habe ich als oberste Möglichkeit, wie lang diese Bahn werden kann, n. Und wenn ich jetzt einfach diese richtig schlechte Abschätzung für jeden Schritt nehme, all diese Bahnen können halt immer höchstens Länge n haben, dann komme ich auf n hoch n. Raum für Verbesserungen ist, weil wir es richtig, richtig schlecht, richtig grob abgeschätzt hatten. Aber so kann man halt anfangen. Gut, das war das erste kleine Dilemma. Jetzt ist für mich Zeit zu wischen. Denn als nächstes gucken wir uns an, was ein starkes Erzeugensystem ist. Ich habe in dem Kommentar stehen Übungsaufgabe dazu, aber verstehe nicht mehr, warum da das steht. Werden wir sehen, wenn die Übungsaufgaben fertig sind. Dann, ich wische erstmal die anderen Tage. Der Beweis und die Tatsache, dass wir da jetzt einfach durch grobes Hingucken schon so viel sagen konnten, legt vielleicht schon nahe, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema nochmal näher zu beschäftigen, wenn es dann wirklich darum geht, Algorithmen zu schreiben. Denn die Wahl der Basis hat dann ja in diesen Abschätzungen zur Auswirkung, dass man einmal diesen Exponenten m da hat, also die Länge der Basis, so beeinflusst man, was da passiert. Aber durch die Schritte, die man da geht in der Stabilisatorkette, beeinflusst man eben auch, was passiert. Das sind so zwei Seiten, von denen aus man gucken kann, was eine gute Basis ist für das Problem, mit dem man sich da gerade befasst. Je nachdem, ob dann die neuen Bahnen, die man bekommt, lang sind oder kurz, was ist da eigentlich besser für das Problem, das man sich da gerade anguckt. Jetzt kommen wir zu starken erzeugenden Systemen. Die nächste Definition. Und da brauche ich als Zutaten alles, was wir schon haben, unsere Gruppe G und so weiter, und eine Basis B. Und wenn ich die Notation jetzt hinschreibe, B gleich Beta 1 bis Beta m, und schreibe, dass es eine Basis ist für G, dann ist damit jetzt immer gemeint, dass m eine natürliche Zahl ist und dass Beta 1 bis Beta m aus Omega kommen und so. Das schreibe ich nicht immer als Notation. Und auch die Notation für die Stabilisatorkette, die werde ich ab jetzt immer einfach benutzen und nicht jedes Mal neu
einzeln. Gut. Ah, ein Schritt zurück. Was ist eigentlich ein erzeugendes System für eine Gruppe? Nur noch mal so ganz kurz. Jede Teilmenge einer Gruppe, die die Gruppe erzeugt, möchte ich jetzt als erzeugendes System bezeichnen. Das soll nichts Besonderes sein. Also nur weil es System heißt, heißt es nicht, dass daran irgendwas interessant ist, sondern jede Teilmenge, die die ganze Gruppe erzeugt, heißt jetzt erzeugendes System. Nun lass dieser Vorlesung. Und ich finde Generating Set schöner, aber erzeugende Menge klingt seltsam. Und ich weiß nicht genau warum. Ich finde, das erzeugende Menge komisch klingt. Okay, eine Teilmenge S von G heißt starkes Erzeugnissystem für G bezüglich B. Starkes Erzeugnissystem für G bezüglich der Basis B, das ist wichtig. Und später möchte ich das immer abkürzen mit BSES. Also B, starkes erzeugendes System. Genau dann. Wenn geht, nein. Erstmal soll die Menge überhaupt G erzeugen. Das kann ich damit einfügen in das, was da gleich kommt. Das ist einfach ein Spezialfall. Für alle I aus der Menge 1 bis ja, 1 bis n plus 1. Ist das Erzeugnis der Menge S geschnitten mit dem I im Punktstabilisator, den Punktstabilisator. Und da kann ich jetzt mal kurz überlegen, was das eigentlich heißt. Was steht dort? I gleich 1 ist der Fall, dass man da einfach G selber hat. Das heißt, dann steht da einfach nur, S soll die ganze Gruppe erzeugen. Ja gut, sonst wäre es auch komisch, das Erzeugnissystem zu nennen. Was ist jetzt speziell daran? Na, wenn ich runterklettere in den Stabilisator des ersten Punktes und ich nehme den und schneide den mit der Menge S, dann soll da eine Teilmenge von S rauskommen, die jetzt den kompletten Punktstabilisator erzeugt. Das ist die Eigenschaft, die da steht für I gleich 2. Jetzt geht's weiter. Ich klettere in den nächsten Punktstabilisator. Ich fixiere jetzt die ersten beiden Basispunkte. Und wieder soll es so sein, dass wenn ich mit der Menge S schneide, dass ich dann ein Erzeugnissystem für diesen kompletten zweiten Stabilisator kriege. Und so geht das weiter. Gemeint ist also, dass wir ein Erzeugnissystem haben, das für jeden dieser Mehrfachpunktstabilisatoren aus unserer Stabilisatorkette immer ein Erzeugnissystem dafür enthält. So soll das sortiert sein. Und das ist diese Basis-Suchinfrastruktur, die auf Child Sims zurückgeht. Basis, Stabilisatorkette, starkes Erzeugnissystem. Und wir gucken jetzt mal in ein paar Beispielen, wie sowas aussehen kann. Vielleicht vorher noch ein Hinweis. Einfach weil wir da dann später bestimmt nicht mehr drüber sprechen. Generell ist es so, dass wenn ich mit Algorithmen arbeite, bei denen die Eingabe ist, eine Gruppe gegeben durch irgendwelche Erzeuger, da ist immer die Frage, was für Erzeugungssysteme jetzt eigentlich gut sind für den Algorithmus und welche nicht so gut sind. Denn man kann ja aus so vielen verschiedenen Perspektiven darauf gucken, was so ein Erzeugungssystem gut macht. Man könnte sagen, ein Erzeugungssystem ist so gut, wenn da möglichst wenig Elemente drin sind. Ja, vielleicht ist es gut für manche Fragestellungen. Vielleicht führt das aber dazu, dass dann die Darstellung von Gruppenelementen in dem Erzeugungssystem super nervig ist und dass das den Algorithmus dann wieder langsam macht. Dann kann es sich also lohnen, ein größeres Erzeugungssystem zu haben, aber mit dafür viel schöneren Darstellungen der Gruppenelemente damit. Und das ist nur ein Aspekt. Okay, Beispiel 3. Wir gucken uns nochmal Sylvie 4 an mit unserer Babybasis 1, 2, 3. So, da hatten wir uns die Stabilisatorkette ja schon hingeschrieben, das heißt, auf die kann ich mich jetzt einfach beziehen. Diese Basis ist reduziert, da kann ich nichts weglassen. Und jetzt möchte ich dabei bleiben, aber verschiedene Vorschläge machen für erzeugende Systeme für die große Gruppe G und wir gucken immer, welche davon jetzt stark sind, bezogen auf diese Basis B und welche nicht. Also Möglichkeit 1 ist das erzeugende System T bestehend aus 4 Zyklus 1, 2, 3, 4 und der Transposition 1, 2, das ist unser erster Kandidat. Dann haben wir den S bestehend aus dem gleichen 4 Zyklus, aber dazu nehme ich jetzt noch den 3 Zyklus 2, 3, 4 und die Transposition 3, 4. Und dann habe ich noch M. Da nehme ich einfach nur die Standarderzeuger für die SYM4, nämlich die drei Transpositionen. 1, 2, 2, 3 und 3, 4. So, nochmal was ganz anderes. Drei Kandidaten und wir gucken, wie die sich verhalten mit Bezug auf unsere Basis und die Stabilisatorkette. Vielleicht malen wir die nochmal hin. Wie war das nochmal? G1 ist G. G2 ist der Stabilisator von 1. Ah. Den jetzt mit Erzeugungen zu schreiben, wäre irreführend mit den Erzeugungssystemen, die wir haben. Wir haben G3 ist der Stabilisator von 1 und 2. G4 ist der Stabilisator der ganzen Basis. Also 1. Das heißt, wir interessieren uns für diese beiden Zwischenschritte. Wir brauchen nur den Stabilisator von 1 anzugucken und den von 1 und 2. Da können wir schon mal ein bisschen Arbeit reduzieren. Und jetzt gucken wir. Das sind alles Erzeugungssysteme für SYM4. Und im ersten Schritt schauen wir also auf den Stabilisator von 1 und was ist da los? Der Stabilisator von 1, geschnitten mit T, enthält O. Das ist jetzt ein bisschen schade. Oder? Das ist die leere Menge. Erzeugt also bestimmt nicht den Stabilisator von 1. Schade, T ist raus. Okay, gucken wir weiter. Gucken wir uns S an. Das ist ein bisschen besser, denn hier überleben zwei der Erzeuger in der Menge und liegen im Stabilisator von 1. Jetzt ist die Frage, erzeugen die denn den ganzen Stabilisator von 1? Bitte einmal hingucken. Erzeugen die ganze SYM3 auf? Ja, tun sie. Wunderbar. Das heißt, der erste Schritt hat geklappt. Schön. Jetzt gucken wir weiter. Wir gucken uns den Stabilisator von 1 und 2 an. Überlebt was, wenn wir mit dieser Menge S schneiden? Ja. Und das Ding erzeugt auch den zweiten Stabilisator. Das heißt, S funktioniert. Und jetzt gucken wir M an. Auch hier ist wieder im ersten Schritt alles wunderbar, denn da überlebt was. Der Stabilisator von 1 wird tatsächlich erzeugt von 2, 3 und 3, 4. Und jetzt gucken wir weiter. Was ist mit dem Stabilisator von 1 und 2? Ja, der enthält jetzt immer noch 3, 4, das heißt auch, das klappt. Gut. Zwei Gewinner, ein Verlierer. Und dann möchte ich noch etwas erwähnen. Da habe ich jetzt noch keine Notation für und keine Bezeichnung, aber es könnte zwischendurch auftauchen. In der Literatur wird es häufig Basic Orbits genannt, also Bahnen der Basispunkte. Und das ist ein bisschen irreführend, weil damit nämlich nicht die Bahnen der Basispunkte unter der ganzen Gruppe gemeint sind, sondern die Bahnen der Basispunkte unter der jeweils richtigen Stelle in der Stabilisatorkette. Das können wir hier einmal machen, in diesem Beispiel, was da gemeint ist. Und dann können wir nämlich sehen, wie man daraus die Gruppenordnung ausrechnen kann. Denn das ist das, was der Algorithmus macht. So bestimmt er die Gruppenordnung. Also sagen wir mal, Basisbahnen mit dem Bahnhinweis, dass das ein bisschen irreführend ist. da betrachte ich zuerst die Bahn des ersten Basispunktes 1 unter der ganzen Gruppe. Okay, das ist hier langweilig, weil die Gruppe transitiv ist. Das ist ganz ordentlich. Als nächstes gucke ich mir an die Bahn des zweiten Basispunktes, aber jetzt unter dem Stabilisator des ersten, also unter die 1. Und da die Gruppe 2 transitiv ist, kommt dann da die Menge 2,4 raus. Dann habe ich den letzten Basisorbit, dann nehme ich den letzten Basispunkt 3 und die Bahn unter dem Stabilisator der ersten beiden. Und da kommt dann die Menge aus 2,4 raus. So, das sind die sogenannten Basisbahnen, so rechnet man die aus. Und jetzt kann ich die Gruppenordnung bestimmen. Denn wir haben uns ja vorhin klar gemacht, dass man da immer nur diese Bahnlängen multiplizieren muss. Vorhin hatten wir diese super schlechte Abschätzung. Jetzt können wir genau die Bahnlängen benutzen, die wir haben. Ich fange also an. Zuerst habe ich den Index des Stabilisators von 1, also hier diese volle Bahnlänge, 4. Als nächstes den Index des zweiten Stabilisators vom Einpunktstabilisator. Deswegen haben wir hier die Länge dieser Bahn 2,1, also 3, zum Schluss 2. Und da kommt das raus, was wir auch wissen, was die Ordnung von hier ist. Gut, so fummeln sich die verschiedenen Puzzleteile zusammen. So werden diese Rechnungen gemacht. Deswegen ist es auch sinnvoll, diese Basisbahnen zu haben. Das nächste, was dann sinnvoll ist, sollte ich hier vorgreifen? Ja, sollte ich. Das nächste, was dann sinnvoll ist, ist, dass man sich überlegt, na, im Prinzip sind jetzt zwei Sachen. Also erstens, darauf komme ich ein bisschen später, was nützt diese Infrastruktur algorithmisch in dem Sinne, inwiefern könnte es jetzt einfacher sein, mit Gruppenelementen zu arbeiten, zu rechnen, irgendwas zu suchen, wenn man diese Infrastruktur hat? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was fehlt noch? Habe ich jetzt schon genug Informationen mit einer Basis, einem starken Erzeugungssystem und noch so einer Stabilisatorkette vielleicht, um quasi alles von der Gruppe zu sehen? Und da merken wir jetzt, nee, es reicht noch nicht ganz. Worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir Gruppenelemente auf eindeutige Weise hinschreiben können. Und klar können wir das, indem wir uns ein geeignetes Erzeugungssystem hernehmen. Und dann von mir aus auch ein starkes für diese Basis. Aber wie wir sehen werden, gibt es eine noch bessere Möglichkeit, sich dem zu nähern. Und dafür brauchen wir Repräsentantensysteme für die Nebenklassen. In der Stabilisatorkette haben wir ja immer so ein Stabilisator für einen Punkt mehr, im nächsten mit einem Punkt weniger. Und das heißt, dass wir da jedes Mal Nebenklassen sehen. Und die Nebenklassen haben was damit mit diesen Bahnen, mit diesen Basisbahnen zu tun. Denn ich kann halt jetzt, wenn ich, also sagen wir, stabilisiere 1, das ist wichtig, weil das steht ja in der Infrastruktur. Okay. Sagen wir jetzt in diesem Beispiel mit der SYNP4, ich stabilisiere 1. Ich bin also jetzt im Punktstabilisator G1. Wie kann ich unterscheiden, in welcher Nebenklasse des zweiten Stabilisators ich liege? Na, indem ich gucke, wohin der zweite Basispunkt geht. Geht er auf 2, lande ich im nächsten Teil der Stabilisatorkette. Geht 2 auf 3, bin ich halt in der entsprechenden Nebenklasse. Geht 2 auf 4, bin ich halt in der entsprechenden Nebenklasse. So, das heißt, ich gucke mir die Bahn an und wo die Leute hingehen und dann kann ich das so sortieren in die Nebenklassen und kann also ein Repräsentantensystem hinschreiben. Und das ist das Nächste, was wir machen. Ich muss wischen. Eher Notation als eine Definition, aber okay. Wir nehmen uns eine Basis her. Und jetzt brauchen wir Repräsentantensysteme. Und alle i aus 1 bis Und diese Repräsentanzsysteme heißen RI. Und ich mache das R so ein bisschen geschwungen. RI ist also ein, sei für alle, RI, ein Repräsentantensystem für die Menge von Nebenklassen von G um I plus 1 in G um I. Ja, es ist wirklich eher Notation. Und die möchte ich jetzt festhalten. Ab jetzt sei den Basis S ein BSES, das ist ein starkes Erzeugungssystem dazu. Die Stabilisatorkette braucht keinen Namen, da haben wir die Notation. Und ich möchte die Vereinigung all dieser Repräsentantensysteme hernehmen und möchte die groß geschwungen R nennen. Das möchte ich einmal quasi festlegen und dann behalten. Dann habe ich also für alle Teile der Stabilisatorkette immer Repräsentanten in der Hand. Und das führt zu so Sachen wie Tests auf enthalten sein. Das könnte, ja genau, das ist ein guter Abschluss für heute, dieses Lemma zu beweisen. Das machen wir jetzt noch, weil wir da jetzt gerade so hinlaufen. Das ist quasi die Stoßrichtung. Tests auf enthalten sein. Und in der nächsten Vorlesung werde ich das noch ein bisschen mehr kommentieren. Es wird dann echt interessant, wenn es darum geht, diese Sachen dann konkret zu implementieren. Weil man dann ja einfach merkt, im Lauf des Algorithmus, ob man sich für blöde Repräsentanten entschieden hat, zum Beispiel. Es gibt Konventionen, die scheinen mir auch nicht alle einheitlich zu sein. Ich müsste also dann wirklich immer überall in den Code gucken, jedenfalls da, wo das geht. Wie genau ist es da implementiert? Welcher Konvention ist man da gefolgt? Und möglicherweise passiert da jetzt ja auch was in den nächsten Jahren, wo Leute sich diese Infrastruktur nochmal angucken, weil wir gemerkt haben, dass das manchmal der neue Flaschenhals ist. Okay, also wie kann man das Zeug, was wir jetzt haben, benutzen, um zu entscheiden, ob Elemente aus der großen Gruppe so nennen, in G. Also einfach um ein Beispiel zu sehen für ein konkretes Vorgehen, was man dann algorithmisch implementieren kann, mit einem Beispiel aus der ersten Kategorie, also einfache Probleme. Okay, das ist Lemma 7.4. Das ist so ein Lemma, das ist so lang, das ist genauso lang wie der Beweis. Und ich habe das Gefühl, wenn das Lemma da steht mit der ganzen Notation, dann weiß man auch schon, wie der Beweis geht. Das steht dann fast alles schon da. Aber ich mache es trotzdem so. Lemma 7.4. Gegeben soll das ganze Zeug sein, das wir davon haben. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal an. Aussage A. Jedes P aus B ist eindeutig, das ist richtig, als Produkt von Elementen aus diesem Repräsentantensystem R darstellbar. Insbesondere bestimmen die Bilder der Basispunkte die Gruppenelemente eindeutig. Deswegen habe ich vorhin diesen kleinen Schlenker gemacht und habe erzählt, wie man, wenn man in der Stabilisatorkette in so einem Schritt ist, von einem Stabilisator zum nächsten, wie man da unterscheiden kann, in welcher Nebenklasse die Elemente liegen. Man guckt einfach, wohin die Basispunkte abgebildet werden. Das sehen wir hier. Das wirkt sich so aus, dass Gruppenelemente eindeutig klar sind in dem Moment, wo man weiß, wohin die Basispunkte abgebildet werden. Natürlich interessant. Wenn ich das habe, dann muss ich halt jetzt meine Permutation nicht mehr irgendwie explizit speichern oder irgendwie eine Abkürzung hinschreiben dafür, wie man das aus dem Erzeugungssystem kriegt oder so. Nö, ich speichere einfach nur die Bilder der Basiselemente. Okay, und jetzt kommen wir zum Enthaltensein. Ich habe das Gefühl, ich habe das vielleicht ein bisschen zu kompliziert gemacht, aber wir werden das gleich sehen. Ich fange also an mit einem Element aus der großen Gruppe. Und jetzt möchte ich Gruppenelemente basteln, indem ich gucke, wie die Basiselemente von H abgebildet werden. So, da muss ich jetzt leider ein bisschen Kram schreiben. Also sei R1 aus dem Repräsentantensystem R so, dass Beta 1 hoch H das gleiche ist wie Beta 1 hoch R1. Und wir klären gleich, warum das überhaupt geht. Dann sei R2 aus R so, dass Beta 2 abgebildet mit H mal R1 hoch minus 1 das gleiche ist wie Beta 2 hoch R2 und so weiter. Das heißt, ich bilde immer weiter ab und suche immer wieder Elemente aus dem Repräsentantensystem, die das tun. Und sei für alle i aus 2 bis m, ich hoffe, ich habe die Indizes alle richtig, sei dann jeweils hi definiert als h mal r1 hoch minus 1 und so weiter. Also diese Elemente, mit denen dann die nächsten Basispunkte immer abgebildet werden. Wir sehen ja hier, wie sich das so fortsetzt. Als nächstes hätte ich halt h mal r1 hoch minus 1 mal r2 hoch minus 1, bla bla bla. Die Leute kriegen jetzt Namen. So, mehr ist es nicht. Hi definieren h mal r1 hoch minus 1 mal und so weiter bis hin zu r i minus 1 hoch minus 1. So. Okay, das kann ich jetzt mal alles machen. Jetzt passt. Toll, jetzt habe ich schon Platz gespart und trotzdem passt das nicht hier hin. Also klein. Bitte beschweren, wenn so ein Leser nicht will. Falls es ein i aus dieser Menge gibt, für das Beta i hoch hi nicht in der entsprechenden Basisbahn ist, das wäre ja Beta i hoch g hoch i. So haben wir uns ja vorhin überlegt, mit den Basisbahnen, wie die aussehen. Falls da so ein Bild mal nicht drin liegt, dann sagt unser ja, quasi Algorithmus, den wir beschreiben, dann liegt das elementar nicht in g. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie das schief gehen kann, nämlich falls wir da unterwegs mal, wenn wir rechnen, ein Element finden, das nicht in diesem Repräsentantenteil liegt, dann ist auch das Element nicht in der Gruppe g. Das ist ganz am Ende bei m. Falls hm nicht in dem Repräsentantensystem, also im Teil, der zu m gehört, liegt, auch H nicht in G. Wir haben also zwei Möglichkeiten und auch so, dass man das implementieren kann, um herauszufinden, ob ein Element der großen Gruppe in G liegt. Und ich möchte, bevor wir das beweisen, einmal kurz durchquatschen, warum das als sinnvoll ist, was da steht. Also, nicht bei A. Bei A ist es, glaube ich, klar, aber bei B. So. H Paar kommt irgendwie aus der symmetrischen Gruppe, bildet also den ersten Basispunkt auf irgendwas ab. Und dann schnappe ich mir einfach in der Menge R, jedenfalls wenn es so ein Element gibt, ein Element R1, das Wetter 1 genauso abbildet. Wenn es das nicht gibt, dann laufen wir halt da an der Stelle hier unten schon da rein und sehen, dass H nicht hingehen kann. Und so weiter. Jedes Mal, wenn es gut geht, basteln wir ein neues Element. Also H1 wäre H selber, H2 ist dann H mal R1 hoch minus 1, falls es im ersten Schritt gut gegangen ist und so weiter. Das heißt, wir machen das so lange, wie es gut geht, bilden immer weiter ab. Solange wir in den richtigen Bahnen sind, wenn also dieser Fall hier nicht eintritt, dann müssen wir im Repräsentantensystem ja etwas finden, was den Basispunkt so abbildet, wie H es macht. Denn wir haben ja diese Basisbahnen, das ist ja der Witz. Heißt also, dass wir in jedem Schritt entweder hier unten reinlaufen und dann sehen, ach so, H liegt nicht im G, oder es klappt, dann findet man diese Elemente und kann dementsprechend ein neues H basteln und weitermachen. Und nach endlich vielen Schritten weiß man Bescheid. Entweder hat alles geklappt und dann liegt H im G, oder es ist halt irgendwo schiefgegangen, das sind die beiden Arten, wie es schiefgehen kann, und dann liegt H nicht im G. Das ist ein Enthaltenstest, den man coden kann, wenn man einmal diese Infrastruktur hat. Und es ist halt nicht, ich gucke alle Elemente von G an und vergleiche. Gut. Vielleicht reicht ein Tag. Mal gucken, denn die Ideen sind. Das, also manches steht schon da, aber habe ich gerade nebenbei schon miterklärt. Das ist alles nur diese Infrastruktur, da passiert nichts sehr Spannendes.
Mal gucken, vielleicht muss ich einfach mehr anschreiben, als ich jetzt denke. Da schaue ich dann gleich in eure Gesichter.
Okay, bei A ist es ja so, dass wir mit einem Element aus der Gruppe G anfangen. Das heißt, wir können gedanklich schon das so ähnlich machen wie hier in Teil B, nur dass wir wissen, dass es nicht schief gehen wird, sondern es wird immer funktionieren, was wir da machen. Los geht's also. G oben 2 ist der Stabilisator von Wetter 1. Jetzt möchte ich gerne gucken, wohin wird Wetter 1 von G abgebildet. Und das hatten wir vorhin, vielleicht wird Wetter 1 fixiert, okay, dann bin ich halt da drin, das ist in Ordnung. Oder ich gucke, wohin wird Wetter 1 abgebildet. In jedem Fall habe ich in meinem Repräsentantensystem genau ein Element, das Wetter 1 genauso abbildet wie mein kleines G. Das ist ja der Witz bei dem Repräsentantensystem. Also existiert genau ein, ich nenne das jetzt auch mal direkt R1 mit Anlehnung an die Notation aus B. R1 aus R und dann sogar aus R1. So, dass Wetter 1 von R1 genauso abgebildet wird wie von G. Jetzt bastle ich weiter. Sei G2 G mal R1 hoch minus 1. So, wo liegt das jetzt? Einmal kurz überlegen. Wenn ich Beta 1 mit G abbilde und dann mit R1 hoch minus 1, dann lande ich wieder bei Beta 1. Das ist der Witz, das steckt in dieser Gleichung. Deswegen liegt dieses neue Element G2 im Stabilisator von Beta 1, also G hoch 2. Das ist mein Kommentar. Heißt aber, dass ich jetzt gucken kann, wie wird der zweite Basispunkt abgebildet. Jetzt existiert also mit dem gleichen Argument genau ein R2, wieder aus unserem Repräsentantensystem, aber diesmal halt im nächsten Stück der Stabilisatorkette, so, dass der zweite Basispunkt, Beta 2, von diesem Element G2 genauso abgebildet wird wie von R2. und so weiter. Dann bastel ich jetzt halt ein neues Element, G3. Das wird dann Beta 1 und Beta 2 stabilisieren. Dann gucke ich, wohin wird Beta 3 abgebildet, bla bla bla. Und jedes Mal finde ich, einfach weil wir mit einem Repräsentantensystem angefangen haben, immer nur genau ein Element, das das genauso abbildet wie. Einfach weil ich jetzt ja so stückweise gucke. Ich gucke mir ja immer nur ein Stück der Basis an, einen Punkt. Und da ist es immer eindeutig. Und so weiter. Und so finden wir eindeutig bestimmte Elemente aus dem Repräsentantensystem, der ein Produkt G ist. Denn was mache ich? Am Ende lande ich irgendwann bei 1. Irgendwann fixiere ich alle Punkte, dann lande ich bei 1. Das heißt, dann habe ich G mal ein Produkt von solchen R's hoch minus 1 bis 1. Und dann bringe ich die ganzen R's auf die andere Seite und habe eine Darstellung von G als Produkt von diesen ganzen Leuten. Und dass jetzt G eindeutig bestimmt ist durch die Bilder der Basispunkte, das haben wir hier unterwegs ja quasi schon benutzt. Wir haben ja benutzt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wohin 1, also der erste Basispunkt, Beta 1 abgebildet werden kann. Und es gibt genau einen Repräsentanten aus Skript R, der das macht, so wie G. Und dadurch kommt diese Eindeutigkeit in der Darstellung. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir wissen, was auf dem ersten Basispunkt passiert, dann gehen wir weiter zum zweiten und so weiter. Das war Teil dieser Konstruktion. Deswegen folgt die zweite Aussage jetzt sofort. Und das heißt, dass also wenn wir jetzt quasi algorithmisch denken, dass wir dann festhalten könnten, okay, anstatt dass ich die Elemente aus der Gruppe G als Permutationen speichere, am besten noch irgendwie konkret hingeschrieben in den Erzeugern, das mache ich nicht, sondern ich merke mir nur eine Liste und in dieser Liste stehen nur die Bilder der Basispunkte. Die kodieren meine Gruppenelemente zum Beispiel. Okay, das war Teil A. Wir haben jetzt aber gesehen, was quasi die Bastelanleitung ist. Und wir haben auch genau gesehen, wo es schief gehen kann. Deswegen haben wir B fast schon mitbewiesen. Ein bisschen was möchte ich dazu noch sagen. Also. Sei eine von diesen beiden Sachen. Also. Vielleicht andersrum. Wenn, genau. Was ist los, wenn H in G ist? Wir haben ja behauptet, falls irgendwas passiert, liegt H nicht in G. Also können wir ja mal gucken, was ist, wenn H in G ist, und dann überlegen wir uns, dass dann diese beiden Fälle nicht eintreten können. Zum Beispiel. Wir haben ja gerade schon gemerkt, wo die Sollbruchstellen sind, also wie man darauf kommt, dass man hier solche Fälle hat. Also sei H aus G. Ja, was ist dann los? Dann machen wir doch hier bei dieser Konstruktion mit der Notation, die hier steht, genau das, was wir uns gerade in Teil A für den Beweis der eindeutigen Darstellbarkeit überlegt haben. Was passiert also? Na, erstens ist dann in jedem Schritt immer das Bild in dem entsprechenden in der entsprechenden Basisbahn, das wollte ich sagen. Mit A sehen wir, die da steht, Beta I hoch HI in der Bahn liegt von Beta I unter G oben I. Nochmal, warum? Diese Hs werden ja so gebastelt, dass man anfängt mit dem ursprünglichen H und dann hat man immer Inverse von solchen Repräsentanten. Und wir haben in der Konstruktion gerade gesehen, dass man dann in jedem Schritt immer im nächsten Punkt statt sagt. Wenn ich also mit H anfange, H bildet Beta 1 irgendwie ab, dann kommt das neue Element H mal R1 hoch minus 1, also H2, das wird jetzt den ersten Basispunkt stabilisieren. Dann gucke ich weiter. Und in jedem Schritt lande ich immer im nächsten Punktstabilisator, weswegen dann auch diese Bilder in der Bahn unter dem entsprechenden Punktstabilisator landen. Das ist der Grund, warum das hier passt. So dass also dann dieser eine Fall hier schon mal nicht eintreten kann. Und dann ist die Kontraposition, wenn das hier also passiert, dann kann das Element nicht im G gelegen haben. Das ergibt also das erste Fall ist. HM liegt nicht in RM. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Also schauen wir mal. Was ist denn HM? Na, nach Definition, so wie wir das hier gebastelt haben, ist HM H mal R1 hoch minus 1, bla bla bla, RM minus 1 hoch minus 1. Ich schreibe es nochmal hin und wir gucken, wie wir hingekommen sind. Wir landen da ja nur, wenn vorher nichts schief gegangen ist. Das heißt, jetzt ist ja H in G, es ist nichts schief gelaufen, wir sind da angekommen, ganz am Ende bei HM. Und das heißt also, dass wir jetzt was gemacht haben? Na, wir haben hier dieses erste Element gebastelt, was im Stabilisator des ersten Basispunktes liegt, also in G2. Dann haben wir in der Konstruktion gesehen, wenn wir jetzt weiter basteln und das nächste Element dazu nehmen, landen wir im nächsten Teil der Stabilisatorkette. Und so weiter. Jedes Mal haben wir wieder so einen Repräsentanten gefunden und haben abgebildet. Und jedes Mal war es so, dass dann das nächste Element, das rauskam, im nächsten Punktstabilisator lag. Wo landen wir also hier am Ende? Na, da landen wir, achso, ich sollte schreiben, in G3, da landen wir jetzt im Stabilisator der aller Basispunkte, also in der trivialen Untergruppe. Heißt also, wenn H in G ist, dann kommt hier ganz am Ende das 1-Element raus. Das war ja auch bei A der Grund, warum das abbrechen wir am Ende diese Darstellung für G. Der Witz ist einfach, dass ganz am Ende, wenn man da immer weiter bastelt, man plötzlich alle Basispunkte stabilisiert und deswegen hat man dann G mal R1 hoch minus 1 mal da bla gleich 1 und man kann umformen. Und das gleiche passiert hier, wenn H in G liegt. Ja, aber dann liegt es in dem... interessant, ich muss das Lemma schärfer formulieren. Denn ich könnte ja im Repräsentantensystem etwas nehmen, was nicht 1 ist. Oder? Wie sieht denn RM aus? Ich muss jetzt mal kurz nachdenken. RM ist doch ein Repräsentantensystem für, wie war das? Wir sind jetzt in der letzten Stufe der Stabilisatorkette. Also gucken wir nochmal auf unsere Notation. Da haben wir G oben M minus 1 modulo G M. Nee, das stimmt gar nicht. RM ist G oben M modulo. Ach, das gibt's gar nicht. Aha. Oder?
Doch.
Doch, G oben M plus 1 ist 1. Ah, da sind wir doch gar nicht bei 1. Ah, gut. Sehr schön. Hier sind wir bei G oben M modulo G oben M plus 1. Meine Indizes haben eingeschoben. Das hier ist 1. Das ist der Stabilisator aller Basispunkte. In diesem Repräsentantensystem kann ich. Genau, da kann ich die triviale Untergruppe hier unten ja nur durch das triviale Element repräsentieren. Das heißt, ich muss das Einzelelement in meinem Repräsentantensystem haben und ich habe es genau hier in RM. Deswegen stimmt es doch, was da steht. Ich habe kurz überlegt, ob man auch ein anderes Gruppenelement als Repräsentant hätte nehmen können, aber nee, kann ich nicht. Das heißt also, dass jetzt hier HM da drin liegt und dass das nicht in RM liegt, heißt ja auch, dass ich im nächsten Schritt nicht mehr eins habe. Das ist mein Widerspruch, das erledigt das zweite Herz. Ja. So, in dem Moment, wo das nicht in der RM liegt, habe ich ja keine Möglichkeit mehr, wohin der letzte Basispunkt abgebildet wird. Zwar mal die gleiche Idee, aber trotzdem hatte ich, als ich das aufgeschrieben habe, das Bedürfnis, dieses, was am Ende passiert, einmal extra hinzuschreiben. Ja, das kann man sich vorstellen, wie das praktisch läuft. Man hat dann einfach so ein Element, guckt bei den Basispunkten, wie das aussieht. Bahnausrechnen haben wir gesehen, ist kein Problem. Also nachzugucken, ob man da in irgendeiner Bahn liegt. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass man unterscheiden kann, welche Elemente in G liegen und welche außerhalb, aufgrund dieser Infrastruktur. So, jetzt sollte ich wirklich aufhören. Ich mache noch ein paar Kommentare, wie das dann nächstes Mal weitergeht. Ich hoffe aber, dass ich jetzt schon illustrieren konnte, wie viele spannende Fragen da liegen. Und dass, also, dass da jetzt, wenn man guckt, was für Fragestellungen hat man, was will man wie algorithmisch lösen, dass es da so viel Raum gibt zu gucken. Weil der Basis, wie lang, welche Punkte zuerst, dann genauso beim erzeugenden System.
Ich hoffe, dass ich das zeigen konnte, dass es alles sehr spannend ist. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit so ein paar Bemerkungen, die noch mehr in die algorithmische Richtung gehen, nach dem Motto, was für Datenstrukturen sind dann da vielleicht sinnvoll, um Informationen zu speichern. Da habe ich haufenweise Zeug gefunden, was ich nicht verstanden habe, was sich teilweise auch widersprochen hat. Und irgendwann bin ich auf etwas gestoßen, was ich genug verstanden habe, um darüber hier sprechen zu können. Der Witz ist, glaube ich,
also ich würde sagen, da spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist, glaube ich, dass manchmal dann beim Aufschreiben nicht mitgedacht wird, dass man nicht in den Kopf der Person gucken kann. Das heißt, die Person schreibt das auf, hat die Implementation dazu selber im Kopf und glaubt, dass man das dann deswegen versteht. Das ist aber nicht so. Und wenn man sich dann selber hinsetzt und versucht, Code zu schreiben, merkt man, dass es überhaupt nicht geht. Das ist der eine Aspekt davon. Und der andere ist, dass es dann eben unterschiedliche Vorlieben gibt, mit was für Datenstrukturen man gerne arbeiten möchte. Und dann kann es also sein, dass man da so sehr verschiedene Darstellungen hat, teilweise mit den gleichen Wörtern, teilweise mit unterschiedlichen. Okay, ich habe mich da durchgewurschtelt, so gut wie ich konnte, um hier etwas zeigen zu können, was für mich Sinn ergibt. Und dann gehe ich irgendwann auf die Implementationsfragen auch nicht weiter ein. Unter anderem deshalb, weil ich dann irgendwann zu weit außerhalb meiner Komfortzone bin. Aber wir gucken uns nochmal Beispiele dazu an. Stichwort Schreier, Schreierstrukturen. Und dann habe ich noch ein paar Resultate, so auf der theoretischen Seite, einfach um so einen Einblick zu geben, was man da noch machen kann, auch so ein paar Abschätzungen, damit man noch mehr ein Gefühl dafür kriegt, wann ist vielleicht eine große Basis gut, wann vielleicht eine kleine. So, und dann schließe ich den Teil nächstes Mal ab. Wir haben dann aber diese ganzen Datenstrukturen gesehen und das bedeutet, dass ich dann, wenn ich danach zwei Vorlesungen damit verbringe, über manche dieser mittelschwierigen Probleme zu sprechen und insbesondere was wie Durchschnitt und diese Suchphilosophie, dass wir dann das im Hinterkopf haben und dann eine Datenstruktur recht genau kennen. Und dann kann ich darauf aufbauen und über andere Datenstrukturen sprechen, wo Orbitalgraphen interessant geworden sind und was wir jetzt gerade machen, also wirklich jetzt gerade. So, das ist dann hoffentlich ein ganz cooler Abschluss für die Vorlesung.
Soweit, dann höre ich hier auf und wir müssen dann gleich noch kurz über die Übung sprechen, okay? Gut, danke.